Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagvormittagsversammlung der 189. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Sonntagvormittagsversammlung der 189. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen all jene ganz herzlich, die diese Versammlung in aller Welt über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg mit Brian Mathias und Richard Elliott an der Orgel. Der Chor hat die Versammlung mit dem Lied »Wie groß ist dein Werk« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Hoch auf des Berges Höhen«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder O. Vincent Halleck, der gestern als 70er entlassen wurde. Im Anschluss daran singt der Chor das Lied »Gebet eines Kindes«.
Yeah. Our dear Heavenly Father, with gratitude in our hearts, we gather this morning to give thee thanks for bringing us together in General Conference, to hear the messages that have been given to us all thus far, and to hear from our leaders this morning. We're grateful to be gathered under thy prophet, Russell M. Nelson. Heavenly Father, we pray for thy guidance spirit to be with us this day, so that we may come to understand and know through the messages that will be given our great capacity to do good and to be good and to reach out to bless the lives of others who are around us. Would thou bless us now as we proceed with the beginning of this conference session, that thy spirit will abide with us. For these things we pray in the name of thy beloved Son, Jesus Christ. Amen.
Wir haben nun die Freude, von Elder Garrett V. Gong vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Ihm folgt Schwester Christina B. Franco, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung. Danach spricht Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kollegium der 12 Apostel zu uns.
Liebe Brüder und Schwestern, ein PV-Kind lernt beten. Danke für den Buchstaben A. Danke für den Buchstaben B, den Buchstaben G. Das Kind betet weiter. Danke für die Buchstaben X, Y und Z. Lieber Vater im Himmel, danke für die Zahl 1, die Zahl 2. Die PV-Lehrerin ist besorgt, wartet aber ab. Das Kind sagt, danke für die Zahlen 5 und 6. Und danke für meine PV-Lehrerin. Sie ist der einzige Mensch, der mich zu Ende beten lässt. Der Vater im Himmel hört die Gebete eines jeden Kindes an. Mit unendlicher Liebe fordert er uns auf, Glauben zu entwickeln und uns durch Bündnisse an ihn zu binden. Die Welt ist voller Trugbilder, Täuschungen und Tricks. Vieles scheint vergänglich und oberflächlich. Wenn wir die Masken und die Heuchelei ablegen und nichts mehr darauf geben, ob andere auf Gefällt mir klicken, sehnen wir uns nach mehr als einer vergänglichen Fassade, flüchtigen Bekanntschaften oder dem Streben nach weltlichem Eigennutz. Glücklicherweise gibt es dafür ein Gegenmittel. Wenn wir Gottes große Gebote, ihn und unsere Mitmenschen aufgrund von Bündnissen zu lieben, halten, machen wir dies nicht als Fremde oder Gäste, sondern als Gottes Kind, das zu Hause ist. Der uralte Widerspruch gilt noch immer. Wenn wir infolge der Zugehörigkeit durch Bündnisse unser weltliches Ich verlieren, finden und werden wir unser bestes ewiges Ich, frei, lebendig, echt, und definieren unsere wichtigsten Beziehungen. Zugehörigkeit durch Bündnisse bedeutet, dass man Gott und einander feierliche Versprechen gibt und einhält, und zwar in Form heiliger Verordnungen, mit denen wir die Macht des Göttlichen einladen, sich kundzutun. Wenn wir mit einem Bund alles weihen, was wir sind, können wir mehr werden, als wir jetzt sind. Zugehörigkeit durch Bündnisse verschafft uns Raum, Gelegenheiten und die Fähigkeit, uns weiterzuentwickeln. Sie bringt Glauben hervor, der zu Leben und Erlösung führt. Bündnisse mit Gott lassen uns Liebe zu und von Gott spüren und somit auch füreinander. Gott, unser Vater im Himmel, liebt uns mehr und kennt uns besser als wir uns selbst. Wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben und uns ändern, bringt das Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung mit sich. Das schenkt uns Trost bei Verletzungen, Einsamkeit und Ungerechtigkeit in diesem Leben. Da unser Vater im Himmel ein Gott ist, möchte er, dass wir seine größte Gabe empfangen, seine Freude, sein ewiges Leben. Unser Gott ist ein Gott der Bündnisse. Es liegt in seiner Natur, dass er den Bund hält und Barmherzigkeit erzeigt. Seine Bündnisse haben Bestand, solange die Zeit noch andauert oder die Erde noch steht oder es auf deren Antlitz noch einen Menschen gibt, der errettet werden soll. Gott will nicht, dass wir unser Erdenleben voller Unsicherheit und Zweifel durchstreifen, sondern uns an kostbaren Bündnisbeziehungen erfreuen, die stärker sind als die Fesseln des Todes. Gottes Verordnungen und Bündnisse stellen an alle die gleichen Anforderungen und erfüllen sich doch für jeden ganz individuell. Da Gott gerecht ist, kann jeder Mensch ganz gleich, wann und wo er lebt, die rettenden heiligen Handlungen empfangen. Die Entscheidungsfreiheit bleibt bestehen. Jeder kann entscheiden, ob er diese heiligen Handlungen annimmt. Gottes heilige Handlungen sind wie Wegweiser auf dem Weg der Bündnisse. Wir nennen Gottes Plan, wie er seine Kinder wieder nach Hause bringt, den Plan der Erlösung, den Plan der Errettung, den Plan des Glücklichseins. Erlösung, Errettung und celestiale Freude sind möglich, weil Jesus Christus dieses vollkommene Sühnopfer bewirkt hat. Zu Gott zu gehören und mit anderen auf seinem Weg der Bündnisse zu gehen, heißt den Segen der Zugehörigkeit durch Bündnisse genießen. Erstens ist Dreh- und Angelpunkt der Zugehörigkeit durch Bündnisse Jesus Christus, der Mittler des neuen Bundes. Alles kann zu unserem Guten zusammenwirken, wenn wir in Christus geheiligt werden, im Bund des Vaters. Jede gute und verheißene Segnung empfangen diejenigen, die bis ans Ende treu bleiben. Der glückliche Zustand derjenigen, die die Gebote Gottes halten, besteht darin, dass sie gesegnet sind in allem, sowohl zeitlich als auch geistig, und mit Gott in einem Zustand nie endenden Glücks weilen. Wenn wir unsere Bündnisse ehren, haben wir manchmal vielleicht das Gefühl, dass wir von Engeln umgeben sind. Und so ist es auch. Bei uns sind Menschen, die wir lieben und die für uns da sind, auf dieser und auf der anderen Seite des Schleiers. Vor kurzem erlebten meine Frau und ich in einem Krankenhauszimmer ein hervorragendes Beispiel für die Zugehörigkeit durch Bündnisse. Ein junger Vater brauchte dringend eine Nierentransplantation. Seine Familie hatte geweint, gefastet und gebetet, dass er eine Niere bekommen möge. Als sie erfuhren, dass eine passende Niere gefunden worden war, sagte seine Frau leise: "Hoffentlich geht es der anderen Familie gut." Zugehörigkeit durch Bündnisse hat der Apostel Paulus so beschrieben: "Damit wir, wenn ich bei euch bin, miteinander Zuspruch empfangen durch den gemeinsamen Glauben, euren und meinen." Im Laufe des Lebens können wir den Glauben an Gott verlieren, aber er verliert den Glauben an uns nie. Das Licht vor seiner Haustür bleibt sozusagen immer eingeschaltet. Er lädt uns ein, zu den Bündnissen, die seinen Weg säumen, zu kommen oder zurückzukommen. Er erwartet uns und will uns in die Arme schließen, auch wenn wir noch weit entfernt sind. Wenn wir mit gläubigem Auge nach Mustern, dem roten Faden oder Verbindungspunkten in unserem Leben suchen, erkennen wir die Barmherzigkeit und den Zuspruch des Herrn, vor allem bei Prüfungen, Leiden und Herausforderungen, aber auch in den glücklichen Momenten. Wie oft wir auch stolpern oder fallen mögen, wenn wir weiter in seine Richtung gehen, hilft er uns Schritt für Schritt weiter. Zweitens ist das Buch Mormon ein Beweis für die Zugehörigkeit durch Bündnisse. Das Buch Mormon ist das verheißene Mittel für die Sammlung von Gottes Kindern, die als ein neuer Bund verheißen worden war. Wenn wir im Buch Mormon lesen, allein oder mit anderen, still oder laut, können wir Gott mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragen und Glauben an Christus haben und von Gott durch die Macht des Heiligen Geistes die Bestätigung empfangen, dass das Buch Mormon wahr ist. Dazu gehört auch die Bestätigung, dass Jesus Christus unser Erretter ist, dass Joseph Smith der Prophet der Wiederherstellung ist und dass die Kirche des Herrn seinen Namen trägt, Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Das Buch Mormon spricht durch den alten und den neuen Bund zu ihnen, den Kindern Lehi, den Kindern der Propheten. Ihre Vorväter erhielten die Verheißung, dass sie, ihre Nachkommen, durch das Buch Mormon eine Stimme aus dem Staube hören würden. Diese Stimme, die sie beim Lesen spüren, bezeugt ihnen, dass sie Kinder des Bundes sind und dass Jesus ihr guter Hirt ist. Im Buch Mormon wird jeder von uns aufgefordert, wie Alma es sagt, mit dem Herrn den Bund einzugehen, ihm zu dienen und seine Gebote zu halten, damit er seinen Geist reichlicher über uns ausgieße. Wenn wir uns zum Besseren wandeln wollen, damit wir, wie jemand es formuliert hat, aufhören, unglücklich zu sein und uns an unserem Glück erfreuen, werden wir empfänglich für Führung, Hilfe und Kraft. Wir können dahin gelangen, dass wir durch Bündnisse Gott und einer Gemeinschaft von Glaubenstreuen zugehören und die Segnungen empfangen, die in der Lehre von Christus verheißen sind. Und das jetzt schon. Die wiederhergestellte Priestertumsvollmacht zum Wohle aller Kinder Gottes ist ein dritter Aspekt der Zugehörigkeit durch Bündnisse. In dieser Evangeliumszeit erschienen Johannes der Täufer sowie die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes als verherrlichte Boten Gottes und stellten die Priestertumsvollmacht Gottes wieder her. Das Priestertum und die heiligen Handlungen Gottes versüßen die Beziehungen auf der Erde und können Bündnisbeziehungen auch im Himmel siegeln. Das Priestertum kann uns buchstäblich von der Wiege bis zur Bahre ein Segen sein, von der Kindessegnung bis zur Weihung des Grabes. Ein Priestertumssegen kann heilen, trösten und Rat geben. Ein Vater war einmal wütend auf seinen Sohn, bis vergebende Liebe einzog, als der Vater seinem Sohn liebevoll einen Priestertumssegen gab. Eine nette junge Frau war das einzige Mitglied in ihrer Familie und war nicht sicher, ob Gott sie liebte, bis sie einen inspirierten Priestertumssegen bekam. Überall auf der Welt bereiten sich edle Patriarchen darauf vor, dem patriarchalischen Segen zu spenden. Wenn der Patriarch ihnen die Hände auflegt, spürt er die Liebe, die Gott für sie hegt, und bringt dies zum Ausdruck. Er sagt, zu welchem Stamm im Haus Israel sie gehören. Er nennt Segnungen vom Herrn. Die Frau eines Patriarchen erzählte mir einmal, wie sie und die ganze Familie sich um den Heiligen Geist bemühen, insbesondere an Tagen, an denen ihr Mann einen patriarchalischen Segen gibt. Zu guter Letzt zeigen sich die Segnungen der Zugehörigkeit durch Bündnisse, wenn wir dem Propheten des Herrn folgen und mit Freude die Bündnisse leben, auch in der Ehe. Die Ehe im Bund wird beseligend und ewig, wenn wir Tag für Tag das Glück unseres Partners und das der Kinder über unser eigenes stellen. Wenn aus dem Ich ein Wir wird, wachsen wir zusammen. Wir werden zusammen alt und bleiben dabei jung. Wenn wir ein Leben lang füreinander da sind und uns selbst vergessen, finden wir unsere Hoffnung und Freude in dieser Zeit und in Ewigkeit geheiligt. Die Gegebenheiten mögen verschieden sein, aber wenn wir alles tun, was wir können und so gut wir es können und den Herrn dabei aufrichtig um Hilfe bitten und uns um diese Hilfe bemühen, wird er uns nach seinem Zeitplan und auf seine Weise durch den Heiligen Geist führen. Der Ehebund ist bindend für diejenigen, die sich gemeinsam dafür entscheiden. Dies erinnert uns daran, dass Gott und auch wir die Entscheidungsfreiheit achten und daran, dass er uns hilft, wenn wir uns vereint darum bemühen. Die Früchte der Zugehörigkeit durch Bündnisse spüren wir über Generationen hinweg in unserer Familie und in unserem Herzen. Ich möchte dafür ein paar Beispiele aus meinem Leben anführen. Als meine Frau und ich uns ineinander verliebten und auf die Ehe zubewegten, lernte ich mehr über die Entscheidungsfreiheit und Entscheidungen. Eine Weile lebten wir in zwei verschiedenen Ländern auf zwei verschiedenen Kontinenten. Daher kann ich ehrlichen Herzens sagen, dass ich einen Doktortitel in Auslandsbeziehungen verdient habe. Als ich fragte, Vater im Himmel, soll ich Susan heiraten, spürte ich Frieden. Doch als ich gelernt hatte, mit wirklichem Vorsatz zu beten und sagte, Vater im Himmel, ich liebe Susan und möchte sie heiraten, ich verspreche dir, ich werde der beste Ehemann und Vater sein, der ich sein kann. Als ich also handelte und die bestmögliche Entscheidung traf, da kam die deutlichste geistige Bestätigung. Sowohl auf der Gong als auch auf der Lindsay-Seite helfen uns der Stammbaum, die Geschichten und die Fotos auf Family Search beim Entdecken. Wir finden Anschluss und erleben die Zugehörigkeit durch Bündnisse über Generationen hinweg. Hier ein paar Beispiele von unseren Vorfahren. Uroma Alice Blauer Bengerter, der einmal an einem Tag drei Heiratsanträge gemacht wurden, bat später ihren Mann, an ihrem Butterfass ein Pedal anzubringen, damit sie gleichzeitig Butter schlagen, stricken und lesen konnte. Uropa Loy Kwai Ka lud seine Kinder auf seinen Rücken und ein paar Habseligkeiten der Familie auf einen Esel und überquerte so die Lavafelder auf der hawaiianischen Insel Big Island. Noch heute profitieren unsere Familie vom Einsatz und der Opferbereitschaft vieler Generationen der Familie K. Oma Mary Alice Powell Lindsay blieb mit 5 kleinen Kindern zurück, als ihr Mann und ihr ältester Sohn überraschend innerhalb weniger Tage starben. 47 Jahre lang lebte sie als Witwe und zog ihre Kinder mit liebevoller Unterstützung der örtlichen Führungsbeamten und Mitglieder auf. In all den Jahren versprach Oma dem Herrn, dass sie sich niemals beschweren würde, solange er ihr nur half. Der Herr half ihr und sie beschwerte sich nie. Brüder und Schwestern, der Heilige Geist bestätigt, dass alles, was gut und ewig ist, darauf fußt, dass Gott, unser ewiger Vater und sein Sohn Jesus Christus und dessen Sühnopfer lebendige Wirklichkeit sind. Unser Herr Jesus Christus ist der Mittler des neuen Bundes. Als Zeuge für Jesus Christus soll das Buch Mormon einen Bund festigen. Durch einen Eid und Bund soll das wiederhergestellte Priestertum Gottes ein Segen für alle Kinder Gottes sein, unter anderem durch die Ehe im Bund, eine Familie über Generationen hinweg und individuelle Priestertumssegen. Unser Erretter verkündet uns: Ich bin Alpha und Omega, Christus der Herr. Ja, ich bin es selbst, der Anfang und das Ende, der Erlöser der Welt. Er war von Anfang an bei uns und er bleibt bis zum Ende bei uns durch die Zugehörigkeit, durch Bündnisse. Dies bezeuge ich im hochheiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Eines meiner liebsten PV-Lieder beginnt mit diesen Worten: Ich gehöre zur Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Ich weiß, wer ich bin, kenne Gottes Plan, ich folge gläubig ihm. Ja, ich glaube an Jesus Christus. Welch einfache und schöne Beschreibung der Wahrheiten, an die wir glauben. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wissen wir, wer wir sind. Wir wissen, dass Gott der Vater unseres Geistes ist. Wir sind seine Kinder. Er liebt uns. Bevor wir zur Erde gekommen sind, haben wir schon bei ihm gelebt. Wir kennen Gottes Plan. Wir waren dort bei ihm, als er ihn vorstellte. Die Absicht Gottes, sein Werk und seine Herrlichkeit besteht darin, uns in die Lage zu versetzen, dass wir alle Segnungen empfangen, deren auch er sich erfreut. Zu diesem Zweck hat er einen vollkommenen Plan aufgestellt. Bevor wir zur Erde gekommen sind, haben wir diesen Plan des Glücklichseins, der Erlösung oder der Errettung verstanden und angenommen. Im Mittelpunkt dieses Planes steht Jesus Christus. Durch sein Sühnopfer hat er die Absicht des Vaters erfüllt. Er macht es möglich, dass jeder Mensch Unsterblichkeit und ewiges Leben erlangen kann. Der Satan, der Teufel, ist der Feind von Gottes Plan und war es von Anfang an. Die Entscheidungsfreiheit ist eine der größten Gaben, die Gott seinen Kindern gewährt hat. Wir müssen uns entscheiden. Wollen wir Jesus Christus nachfolgen oder dem Satan? Das sind einfache Wahrheiten, die wir anderen erklären können. Ich möchte Ihnen erzählen, wie meine Mutter einmal über diese simplen Wahrheiten gesprochen hat, indem sie einfach offen für ein Gespräch war und eine passende Gelegenheit erkannte. Vor vielen Jahren flog meine Mutter mit meinem Bruder nach Argentinien, um jemanden zu besuchen. Da sie noch nie gern geflogen ist, bat sie einen meiner Söhne um einen Segen des Trostes und des Schutzes. Er fühlte sich gedrängt, seine Großmutter unter anderem mit besonderer Führung und Weisung durch den Heiligen Geist zu segnen, damit sie viele Menschen, die den Wunsch hatten, vom Evangelium zu erfahren, innerlich stärken und berühren könne. Am Flughafen von Salt Lake City trafen meine Mutter und mein Bruder ein 7-jähriges Mädchen, das mit seiner Familie von einem Skiurlaub nach Hause unterwegs war. Die Eltern sahen, wie lange sich ihre Tochter mit meiner Mutter und meinem Bruder unterhielt und beschlossen, sich dazu zu gesellen. Sie stellten sich als Eduardo und Maria Susanna Paul. Und ihre Tochter hieß Shara. Wie von selbst entstand eine herzliche Verbindung zu dieser netten Familie. Beide Familien freuten sich sehr, dass sie mit demselben Flugzeug nach Buenos Aires fliegen würden. Als sie sich weiter unterhielten, merkte meine Mutter, dass die Poles bisher noch nie etwas von der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi gehört hatten. Denn eine der ersten Fragen Susannas lautete: Können Sie mir etwas über das schöne Museum mit der goldenen Statue obendrauf erzählen? Meine Mutter erklärte, das schöne Gebäude sei kein Museum, sondern ein Tempel des Herrn, wo wir Bündnisse mit Gott schließen, damit wir eines Tages zu ihm zurückkehren und bei ihm leben können. Susanna gestand meiner Mutter, dass sie vor ihrer Reise nach Salt Lake City um ein geistig stärkendes Erlebnis gebetet hatte. Während des Fluges gab meine Mutter ihr schlichtes, aber festes Zeugnis für das Evangelium und legte Susanna ans Herz, in ihrer Heimatstadt die Missionare ausfindig zu machen. Susanna fragte meine Mutter: Wie kann ich sie denn finden? Meine Mutter entgegnete: Sie können sie gar nicht verfehlen. Es sind entweder zwei junge Männer im weißen Hemd mit Krawatte oder zwei nett gekleidete junge Damen. Und sie tragen immer ein Namensschild, auf dem auch Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage steht. Die Familien tauschten Telefonnummern aus und verabschiedeten sich am Flughafen von Buenos Aires. Susanna, die inzwischen eine gute Freundin von mir ist, hat mir oft erzählt, dass sie ganz traurig war, als sie sich am Flughafen von meiner Mutter trennen musste. Sie sagte, deine Mutter leuchtete förmlich. Ich kann es nicht erklären, aber sie strahlte etwas aus, was ich weiter um mich haben wollte. Sobald Susanna wieder in ihrer Heimatstadt war, fuhr sie mit Shada zu ihrer Mutter, die nur ein paar Straßen von ihnen entfernt wohnte. Sie wollten ihr erzählen, was sie erlebt hatten. Unterwegs sah Susanna zwei junge Männer die Straße entlang gehen. Sie sahen so aus, wie meine Mutter es beschrieben hatte. Da hielt sie ihr Auto mitten auf der Straße an, stieg aus und fragte die beiden, sind sie zufällig von der Kirche Jesu Christi? Sie antworten ja. Missionare, fragte sie. Beide erwiderten, ja, das sind wir. Daraufhin meinte sie, bitte steigen Sie ein, ich nehme Sie mit nach Hause, damit Sie mich unterweisen. Muss man einfach gern haben. 2 Monate später ließ Maria Susanna sich taufen. Ihre Tochter Shada ließ sich ebenfalls taufen, als sie 9 wurde. Wir arbeiten noch an Eduardo, aber wir haben ihn lieb, ganz gleich, was kommt. Seit damals ist aus Susanna eine der besten Missionarinnen geworden, die ich je getroffen habe. Sie ist wie die Söhne Mosias. Sie bringt viele Seelen zu Christus. In einem unserer Gespräche fragte ich sie, was ist dein Geheimnis? Wie erzählst du anderen vom Evangelium? Sie erklärte mir, es ist ganz einfach. Jeden Tag, bevor ich das Haus verlasse, bete ich und bitte den Vater im Himmel, mich zu jemandem zu führen, der das Evangelium braucht. Manchmal nehme ich ein Buch Mormon oder Infokärtchen von den Missionaren mit. Und wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme, frage ich ihn einfach, ob er schon mal etwas von der Kirche gehört hat. Susanna erklärte auch, manchmal lächle ich einfach nur, während ich auf den Zug warte. Eines Tages sah mich ein Mann an und fragte, weshalb lächeln Sie? Auf diese Frage war ich gar nicht vorbereitet. Ich entgegnete, ich lächle, weil ich glücklich bin. Er fragte weiter, und worüber sind Sie so glücklich? Ich antwortete, ich bin Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage und das macht mich glücklich. Haben Sie schon von dieser Kirche gehört? Als er verneinte, gab sie ihm ein Infokärtchen und lud ihn für den folgenden Sonntag zu den Versammlungen der Kirche ein. Am besagten Sonntag begrüßte sie ihn an der Tür. Präsident Dallin H. Oaks hat erklärt, es gibt dreierlei, was jedes Mitglied tun kann, um bei der Verbreitung des Evangeliums mitzuhelfen. Erstens, wir alle können um den Wunsch beten, bei diesem unerlässlichen Teil des Erlösungswerks mitzuhelfen. Zweitens, wir können die Gebote halten. Treue Mitglieder haben stets den Geist des Herrn bei sich. Dieser führt sie, wenn sie in dem großen Werk mitwirken und das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi verbreiten wollen. Drittens, wir können um Inspiration beten, was wir tun können, um anderen das Evangelium zu bringen und uns beim Beten innerlich verpflichten, der Inspiration, die wir bekommen, zu folgen. Brüder, Schwestern, Kinder und Jugendliche, können wir, wie meine Freundin Susanna, sein und anderen vom Evangelium erzählen? Können wir einen Freund einladen, der nicht unserem Glauben angehört, mit uns am Sonntag zur Kirche zu kommen? Oder können wir vielleicht einem Verwandten oder Freund ein Buch Mormon geben? Können wir anderen helfen, ihre Vorfahren auf Family Search zu finden? Oder anderen erzählen, was wir während der Woche gelernt haben, als wir uns mit dem Leitfaden »Komm und folge mir nach« befasst haben? Können wir mehr wie unser Erretter Jesus Christus sein und mit anderen über das sprechen, was Freude in unser Leben bringt? Die Antwort auf all diese Fragen lautet natürlich ja, wir können das schaffen. In den Heiligen Schriften lesen wir, dass die Mitglieder der Kirche Jesu Christi ausgesandt sind, in seinem Weingarten für die Errettung der Menschenseelen zu arbeiten. Zu diesem Erlösungswerk gehören die Missionsarbeit der Mitglieder, die Aktiverhaltung der Bekehrten, die Aktivierung der weniger aktiven Mitglieder, Tempelarbeit und Genealogie sowie das Lehren des Evangeliums. Meine lieben Freunde, der Herr braucht uns bei der Sammlung Israels. Im Buch Lehre und Bündnisse hat er gesagt, sorgt euch auch nicht im Voraus, was ihr sagen sollt, sondern häuft in eurem Verstand beständig die Worte des Lebens auf wie einen Schatz. Dann wird euch zur selben Stunde das Maß eingegeben werden, das einem jeden zugemessen werden soll. Zudem hat der Herr uns verheißen, und wenn es so ist, dass ihr alle eure Tage arbeitet, um dieses Volk zur Umkehr zu rufen und auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß wird eure Freude mit ihr im Reich meines Vaters sein? Und nun, wenn eure Freude schon groß sein wird mit einer Seele, die ihr zu mir ins Reich meines Vaters geführt habt, wie groß wird eure Freude sein, wenn ihr viele Seelen zu mir führt? Das PV-Lied, das ich am Anfang erwähnte, endet mit dieser tiefgründigen Aussage. Ja, ich glaube an Jesus Christus, gebe ihm alle Ehre. Ich tue, was ist recht. Ich folge seinem Licht, verkünde seine Lehre. Ich bezeuge, dass diese Worte wahr sind und dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns liebt und darauf wartet, dass wir uns ihm zuwenden, damit er uns selbst und unsere Mitmenschen segnet. Mögen wir den Wunsch haben, unsere Brüder und Schwestern zu Christus zu bringen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Vielen Dank, Schwester Franco. Elder Gong. Vielen Dank, lieber Chor. Danke, Präsident Nelson und auch der ersten Präsidentschaft für eine bereits wundervolles Konferenzwochenende. Ein vor vielen Jahren verfasster beliebter Fantasy-Roman für Kinder beginnt mit den Worten: In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. In der Geschichte von Bilbo Beutlin geht es um einen ganz normalen, gewöhnlichen Hobbit, dem sich eine ganz außergewöhnliche Gelegenheit bietet. Eine tolle Aussicht auf Abenteuer und eine ansehnliche Belohnung. Das Dumme ist nur, dass ein Hobbit, der etwas auf sich hält, mit Abenteuern nichts zu tun haben will. Er wünscht sich nichts weiter als ein angenehmes Leben. Ihm gefällt es, nach Möglichkeit 6 Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen, den lieben langen Tag im Garten zu verbringen, mit Gästen zu plaudern, zu singen und Musik zu machen und die einfachen Freuden des Lebens zu genießen. Als sich für Bilbo jedoch die Chance abzeichnet, ein großartiges Abenteuer zu erleben, spürt er tief in seinem Herzen ein Gefühl der Sehnsucht. Ihm ist von Anfang an klar, dass ihm keine einfache Reise bevorsteht, sondern eine gefährliche, von der er möglicherweise nicht zurückkehrt. Nichtsdestotrotz ist der Ruf nach Abenteuer in sein tiefstes Inneres gedrungen. Und so lässt er denn dieser gewöhnliche Hobbit alle Annehmlichkeiten hinter sich und macht sich auf den Weg zu einem großartigen Abenteuer. Hin und zurück. Vielleicht findet diese Geschichte bei vielen deshalb so viel Anklang, weil es auch unsere Geschichte ist. Vor langer, langer Zeit, in einer fernen Vergangenheit, die unserer Erinnerung entschwunden ist, wurden auch wir aufgerufen, uns zu einem Abenteuer aufzumachen. Dieser Aufruf kam von Gott, unserem Vater im Himmel. Ihm nachzukommen bedeutete, alle Annehmlichkeiten und die Sicherheit aufzugeben, die wir in seiner unmittelbaren Gegenwart genossen. Es bedeutete, auf die Erde zu kommen und eine Reise voller unbekannter Gefahren und Prüfungen auf sich zu nehmen. Wir wussten, es würde nicht leicht werden. Wir wussten aber auch, dass wir kostbare Schätze erwerben würden, wie zum Beispiel einen greifbaren Körper, und dass wir Freud und Leid des Erdenlebens in all ihrer Tiefe ausloten würden. Wir würden lernen, uns anzustrengen und uns zu mühen und zu plagen. Wir würden Wahrheiten über Gott und über uns selbst entdecken. Natürlich wussten wir, dass wir unterwegs viele Fehler machen würden. Aber uns war auch etwas verheißen worden. Wegen des einzigartigen Opfers Jesu Christi würden wir von unseren Übertretungen reingewaschen und geistig veredelt und geläutert werden können. Wir würden eines Tages auferstehen und mit den Menschen, die wir lieben, wieder vereint. Wir erfuhren, wie sehr Gott uns liebt. Er hat uns das Leben geschenkt und möchte, dass wir erfolgreich sind. Deshalb hat er uns einen Erretter bereitgestellt. Doch du magst dich selbst entscheiden, hat unser Vater im Himmel gesagt, denn das ist dir gewährt. Einiges an diesem irdischen Abenteuer muss die Kinder Gottes wohl in Sorge, ja sogar in Angst und Schrecken versetzt haben, denn eine große Zahl unserer Geistbrüder und Schwestern hat sich dagegen entschieden. Mit der Gabe und der Macht der sittlichen Entscheidungsfreiheit haben wir aber erkannt, dass das Potenzial dessen, was wir lernen und in der Ewigkeit werden konnten, das Risiko wohl wert war. Und so sind wir voller Vertrauen auf die Verheißungen und die Macht Gottes und seines geliebten Sohnes dem Ruf gefolgt. Ich bin es. Und Sie sind es auch. Wir waren damit einverstanden, die Sicherheit unseres ersten Standes aufzugeben und uns zu unserem eigenen großen Abenteuer hin und zurück aufzumachen. Irgendwie lenkt uns das irdische Leben aber doch ab, nicht wahr? Wie leicht verlieren wir unsere hehren Absichten aus den Augen und ziehen das Bequeme und Einfache dem Wachstum und dem Fortschritt vor. Tief in unserem Herzen bleibt jedoch unbestreitbar etwas erhalten, was sich nach einem höheren und edleren Ziel sehnt. Diese Sehnsucht ist einer der Gründe, warum Menschen sich zum Evangelium und zur Kirche Jesu Christi hingezogen fühlen. Das wiederhergestellte Evangelium ist in gewisser Weise eine Erneuerung jenes Rufs nach Abenteuer, dem wir vor so langer Zeit gefolgt sind. Der Erretter wünscht sich von uns jeden Tag, dass wir all unsere Annehmlichkeiten und Sicherheiten zurückstellen und uns ihm auf dem Weg eines Jüngers anschließen. Es ist ein kurvenreicher Weg. Es gibt Höhen und Tiefen und Umwege. Es mag im übertragenen Sinne sogar hier und da Spinnen und Trolle und den einen oder anderen Drachen geben. Wenn sie aber auf dem Weg bleiben und auf Gott vertrauen, werden sie schließlich zu ihrer herrlichen Bestimmung und zurück in ihre himmlische Heimat finden. Wie man damit anfängt? Es ist ganz einfach. Zunächst einmal müssen Sie sich dafür entscheiden, Ihr Herz Gott zuzuneigen. Trachten Sie jeden Tag danach, ihn zu finden. Lernen Sie, ihn zu lieben. Und lassen Sie sich dann von dieser Liebe dazu beflügeln, seine Lehren zu lernen, zu verstehen und zu befolgen. Das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi ist uns in einer derart einfachen und verständlichen Form gegeben worden, dass selbst ein Kind es verstehen kann. Und doch birgt es in sich die Antworten auf die schwierigsten Fragen des Lebens und ist derart tiefgründig und vielschichtig, dass man es ein Leben lang studieren und darüber nachsinnen kann, ohne auch nur das Geringste zu begreifen. Wenn Sie bei diesem Abenteuer zögern, weil Sie an Ihren Fähigkeiten zweifeln, sollten Sie bedenken, dass es bei einem Jünger nicht so sehr darauf ankommt, wie vollkommen er etwas macht, sondern mit welcher Absicht. Weit mehr als Ihre Fähigkeiten sind es Ihre Entscheidungen, die zeigen, was Sie wirklich sind. Selbst wenn Sie versagen, können Sie sich dafür entscheiden, nicht aufzugeben, sondern vielmehr allen Mut zusammenzunehmen, sich wieder aufzurichten und weiter voranzustreben. Das ist die Nagelprobe auf dieser Reise. Gott weiß, dass Sie nicht vollkommen sind und bisweilen scheitern werden. Er liebt Sie nicht nur, wenn Sie triumphieren. Er liebt Sie auch, wenn Sie zu kämpfen haben. Wie ein liebender Vater will er lediglich, dass Sie sich immer wieder bewusst anstrengen, Ein Jünger sein ist, wie wenn man Klavier spielen lernt. Am Anfang bringen sie vielleicht eine halbwegs erkennbare Fassung vom Flohwalzer zustande. Wenn sie aber immer weiter üben, werden aus einfachen Melodien eines Tages wunderbare Sonaten, Rhapsodien und Konzerte. Dieser Tag kommt möglicherweise nicht in diesem Leben. Aber er kommt. In diesem Leben bittet Gott sie, sich jederzeit richtig Mühe zu geben und es mit ganzem Herzen zu versuchen. Eines ist an dem Weg, für den sie sich entschieden haben, bemerkenswert und geradezu paradox. Die einzige Möglichkeit, bei ihrem Evangeliumsabenteuer Fortschritt zu machen, besteht darin, dass sie auch anderen bei ihrem Fortschritt helfen. Anderen zu helfen. Das ist der Weg eines Jüngers. Glaube, Hoffnung, Liebe, Mitgefühl und Dienen veredeln uns als Jünger. Durch ihre Bemühungen, den Armen und Bedürftigen zu helfen und sich Menschen in Not zuzuwenden, wird ihr eigener Charakter geläutert und geschmiedet, wird ihr Geist erweitert und gehen sie ein Stückchen aufrechter. Diese Liebe kann aber nicht an die Erwartung geknüpft sein, immer belohnt zu werden. Es kann nicht die Art dienen sein, die auf Anerkennung, Bewunderung oder Gefälligkeiten aus ist. Ein wahrer Jünger Jesu Christi liebt Gott und seine Kinder, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Wir lieben auch diejenigen, die uns enttäuschen oder die uns nicht mögen. Und selbst diejenigen, die uns verspotten, beschimpfen oder uns verletzen wollen. Wenn sie ihr Herz mit der reinen Liebe Christi erfüllen, bleibt kein Platz fürs Meckern, Grollen, Aburteilen und Schmähen. Sie halten Gottes Gebote, weil sie Gott lieben. Und während sie dies tun, werden sie in ihren Gedanken und Taten immer mehr wie Christus. Kann es denn ein größeres Abenteuer geben? Als dritter Punkt, den wir auf dieser Reise beherrschen sollten, wollen wir den Namen Jesu Christi auf uns nehmen und uns nicht schämen, ein Mitglied seiner Kirche zu sein. Wir verstecken unseren Glauben nicht. Wir vergraben ihn nicht. Im Gegenteil. Wir reden ganz normal und natürlich mit anderen über unsere Reise. Das ist unter Freunden doch so üblich. Man spricht über das, was ihnen wichtig ist, was ihnen am Herzen liegt, was eine Bedeutung für sie hat. Erzählen Sie von Ihren Erlebnissen und Erfahrungen als Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Manchmal werden Ihre Schilderungen andere zum Lachen bringen, manchmal zum Weinen. Manchmal werden sie Menschen helfen, geduldig, unerschütterlich und mutig weiterzumachen, um es mit noch einer Stunde, noch einem Tag aufzunehmen und Gott ein Stückchen näher zu kommen. Sprechen Sie persönlich in den sozialen Netzwerken, in Gruppen und überall über Ihre Erfahrungen. Zu den letzten Worten, die Jesus an seine Jünger richtete, gehörte der Auftrag, in die ganze Welt hinauszuziehen und vom auferstandenen Christus zu erzählen. Heute nehmen auch wir diesen großen Auftrag mit Freuden an. Was für eine glorreiche Nachricht wir doch zu verkünden haben. Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ist es zu verdanken, dass alle Männer, Frauen und Kinder sicher in ihre himmlische Heimat zurückkehren und dort in Herrlichkeit und Rechtschaffenheit wohnen können. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten. Gott ist dem Menschen in der heutigen Zeit erschienen. Wir haben einen lebendigen Propheten. Unser himmlischer Vater erwartet nicht, dass Sie und ich das wiederhergestellte Evangelium und die Kirche Jesu Christi wie Verkäufer anpreisen. Gott erwartet jedoch, dass wir sie nicht unter einen Scheffel stellen. Und wenn Menschen finden, dass die Kirche nichts für sie ist, dann ist das deren Entscheidung. Das heißt nicht, dass sie gescheitert sind. Sie sind auch weiterhin nett zu diesen Menschen und es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie sie erneut einladen. Der Unterschied zwischen oberflächlichem gesellschaftlichen Kontakt und dem tapferen Einsatz eines Jüngers besteht im Einladen. Wir lieben und respektieren alle Kinder Gottes, unabhängig von ihrer Stellung im Leben, unabhängig von ihrer Hautfarbe oder Religion, unabhängig von den Entscheidungen, die sie im Leben getroffen haben. Wir sagen, kommt und seht, findet selbst heraus, wie lohnend und erhebend es ist, den Weg eines Jüngers zu gehen. Wir laden die Menschen ein, kommt und helft, lasst uns die Welt zu einer besseren machen. Und wir sagen, kommt und bleibt. Wir sind eure Brüder und Schwestern. Wir sind nicht vollkommen. Wir vertrauen auf Gott und sind bestrebt, seine Gebote zu befolgen. Schließt euch uns an. Das wird uns helfen, besser zu werden. Und bestimmt hilft es auch euch, ebenfalls besser zu werden. Lasst uns dieses Abenteuer gemeinsam bestehen. Wann soll man anfangen? Als der gute Bilbo Beutlin spürte, wie sich das Sehnen nach Abenteuer in ihm regte, beschloss er, noch einmal richtig auszuschlafen, ein herzhaftes Frühstück zu genießen und sich gleich am Morgen auf den Weg zu machen. Beim Aufwachen jedoch fiel ihm auf, wie unordentlich es bei ihm aussah. Fast hätte er sich von seinem edlen Vorhaben abbringen lassen. Doch dann kam sein Freund Gandalf und fragte ihn, »Wann gedenkst du nun eigentlich zu kommen?« Um den Anschluss an seine Freunde nicht zu verlieren, musste Bilbo nun selbst entscheiden, was er tun wollte. Und so stürmte der ganz normale und gewöhnliche Hobbit mit neuer Energie zur Tür hinaus auf den Weg des Abenteuers und vergaß dabei Hut und Stock und Taschentuch. Sogar sein zweites Frühstück ließ er unangetastet stehen. Vielleicht können auch wir daraus eine Lehre ziehen. Wenn Sie und ich das Sehnen verspüren, uns ins große Abenteuer des Lebens zu stürzen und darüber zu sprechen, was unser liebender Vater im Himmel vor so langer Zeit für uns bereitet hat, dann ist heute der Tag, Gottes Sohn, unserem Erlöser, auf seinem Weg zu folgen und als Jünger zu dienen. Wir könnten ein Leben lang auf den perfekten Moment warten, an dem sich alles vollkommen ineinander fügt. Doch jetzt ist die Zeit, sich ganz und gar der Suche nach Gott zu widmen, anderen zu dienen und den Menschen von unseren Erfahrungen zu erzählen. Lassen Sie Hut, Stock, Taschentuch und Unordnung zu Hause. Wenn Sie bereits auf dem Weg sind, haben Sie Mut, Mitgefühl, Zuversicht und machen Sie freudig weiter. Wenn Sie den Weg verlassen haben, kommen Sie bitte zurück. Schließen Sie sich uns wieder an, machen Sie uns stärker. Und wenn Sie noch nicht angefangen haben, wozu warten? Wenn Sie die Wunder dieser grandiosen geistigen Reise erleben wollen, stürzen Sie sich in Ihr eigenes großartiges Abenteuer. Sprechen Sie mit den Missionaren, sprechen Sie mit Ihren Freunden bei der Kirche Jesu Christi. Sprechen Sie mit ihnen über dieses wunderbare Werk und Wunder. Es ist Zeit, einen Anfang zu machen. Wenn Sie spüren, dass Ihr Leben mehr Bedeutung haben könnte, einen höheren Sinn, dass Ihre Familie enger miteinander und Sie enger mit Gott verbunden sein könnten, kommen Sie bitte zu uns. Wenn Sie eine Gemeinschaft von Menschen suchen, die das Beste aus sich machen wollen, die Menschen in Not helfen wollen und aus dieser Welt eine bessere machen wollen, kommen Sie zu uns. Kommen Sie und sehen Sie, worum es bei dieser erstaunlichen, wundersamen und abenteuerlichen Reise geht. Auf dem Weg werden Sie sich selbst entdecken. Sie werden einen Sinn entdecken. Sie werden Gott entdecken. Sie werden die abenteuerlichste und herrlichste Reise Ihres Lebens entdecken. Das bezeuge ich im Namen unseres Erretters und Erlösers, Jesus Christus. Amen.
Die Anwesenden und der Chor singen nun gemeinsam das Lied »Lehr mich zu wandeln im göttlichen Licht« Nummer 205 im Gesangbuch. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Elder Walter F. Gonzalez von den 70ern zu hören. Danach hören wir von Elder Gary E. Stevenson vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 189. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Vor etwa 2000 Jahren kam der Erretter von dem Berg herab, wo er die Seligpreisungen ausgesprochen und weitere Evangeliumsgrundsätze gelehrt hatte. Er wurde von einem Mann angesprochen, der an Aussatz litt. Der Mann fiel ehrfürchtig vor Christus nieder und bat ihm darum, von seiner Krankheit befreit zu werden. Seine Bitte war schlicht: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Der Erretter streckte daraufhin die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will, werde rein. Daraus erkennen wir, dass unser Erretter uns stets segnen möchte. Einige Segnungen mag man sofort erlangen, andere erst mit der Zeit und einige erst nach diesem Leben, doch letzten Endes wird man die Segnungen erlangen. So wie der Aussätzige können auch wir in diesem Leben Kraft und Trost finden, wenn wir den Willen des Erretters annehmen und erkennen, dass er uns segnen möchte. Wir können die Kraft finden, uns jeder Herausforderung zu stellen, darunter Versuchungen jeder Art und auch dafür, schwierige Lebensumstände zu verstehen und auszuhalten. In einer der schwersten Stunden seines Lebens wurde dem Erretter gewiss mehr Durchhaltevermögen gegeben, als er zu seinem Vater sagte: Dein Wille geschehe. Der Aussätzige brachte seine Bitte nicht überheblich oder fordernd vor. Aus seinen Worten spricht eine demütige Haltung, denn er hatte zwar hohe Erwartungen, doch auch den aufrichtigen Wunsch, der Wille des Erretters möge geschehen. Dies ist ein Beispiel für die Haltung, mit der wir zu Christus kommen müssen. Wir müssen mit der Gewissheit zu ihm kommen, dass er uns jetzt und immer für unser Erdenleben und unser ewiges Leben nur das Beste wünscht. Er hat die Ewigkeit im Blick, wir nicht. Wir müssen mit dem aufrichtigen Wunsch zu Christus kommen, unser Wille möge in seinem Willen verschlungen werden, und dies wird uns auf das ewige Leben vorbereiten. Man kann sich kaum vorstellen, wie sehr der Aussätzige, der zum Erretter kam, an Körper und Seele litt. Aussatz beeinträchtigt Nerven und Haut und führt zu Entstellung und Behinderung. Zudem wurde man damals von der Gesellschaft verstoßen. Jemand, der an Aussatz erkrankt war, musste seine Lieben verlassen und fern von der Stadt leben. Aussätzige wurden als körperlich und geistig unrein angesehen. Aus diesem Grund mussten Aussätzige nach dem Gesetz des Mose eingerissene Kleidung tragen und in der Nähe anderer immer unrein ausrufen. Krank und verachtet lebten die Aussätzigen daher letztlich in verlassenen Häusern oder Grabstätten. Man kann sich leicht vorstellen, dass der Aussätzige, der zu Jesus kam, ein gebrochener Mann war. Auf die eine oder andere Weise können wir uns gebrochen fühlen, ob nun infolge eigenen oder fremden Tuns oder infolge von Umständen, auf die wir Einfluss haben oder auch nicht. In solchen Zeiten können wir unseren Willen in die Hände des Erretters legen. Vor einigen Jahren erhielt Sulma, meine bessere Hälfte, eine schlechte Nachricht. Sie hatte eine schnell wachsende Zyste in der Ohrspeicheldrüse. Ihr Gesicht schwoll schon an und sie sollte sich umgehend einer nicht ungefährlichen Operation unterziehen. Viele Gedanken gingen ihr durch den Kopf und lasteten ihr auf der Seele. War der Tumor bösartig? Wie würde sich ihr Körper erholen? Würde ihr Gesicht gelähmt sein? Wie schmerzhaft würde es sein? Würde sie Narben im Gesicht zurückbehalten? Würde der entfernte Tumor wieder zurückkehren? Als sie im Operationssaal in diesem entscheidenden Sie wollte gerne an der Hochzeitsfeier von unserem Sohn dabei sein. Und als sie im Operationssaal war, fühlte sie sich gebrochen. Sie entschied sich, ihre Situation und sich in die Hände des Herrn zu legen. Und sie ging davon aus, dass das Ergebnis das Beste für sie sein wird. Bald darauf setzte sie Narkose ein. Später schrieb sie nachdenklich in ihr Tagebuch: Auf dem Operationstisch beugte ich mich vor dir nieder, ergab mich deinem Willen und schlief ein. Ich wusste, dass ich dir vertrauen konnte und dass nichts Schlimmes von dir kommen konnte. Sie erlangte Kraft und Trost, weil sie ihren Willen dem des Vaters unterwarf. An diesem Tag segnete Gott sie in reichem Maße. Wie unsere Umstände auch aussehen mögen, wir können unseren Glauben ausüben, um zu Christus zu kommen und einen Gott vorzufinden, dem wir vertrauen können. Mein Sohn Gabriel schrieb einmal: Dem Propheten zufolge ist Gottes Angesicht heller als die Sonne und sein langes Haar weißer als Schnee und tost seine Stimme wie das Rauschen eines Flusses und ist der Mensch im Vergleich zu ihm nichts. Ich bin am Boden zerstört, denn ich erkenne, dass auch ich nichts bin. Und erst dadurch finde ich stolpernd meinen Weg zu einem Gott, dem ich vertrauen kann. Und erst dadurch entdecke ich den Gott, dem ich vertrauen kann. Wir können Gott vertrauen, weil er uns liebt und weil er unter allen Umständen das Beste für uns will. Mit der Macht der Hoffnung kam der Aussätzige hervor. Die Welt bot ihm keine Lösungen an, schenkte ihm nicht einmal Trost. Als die Hand des Erretters ihn berührte, hatte der Aussätzige bestimmt das Gefühl, als berühre der Herr seine ganze Seele. Wir können nur erahnen, wie dankbar der Aussätzige gewesen sein muss, als er die Hand des Erretters spürte, insbesondere als er die Worte hörte: Ich will, werde rein. Weiter heißt es in der Bibel: Im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein. Auch wir können die liebevolle, heilende Berührung der Hand des Erretters spüren. Welch Freude, Hoffnung und Dankbarkeit doch unsere Seele erfüllt durch das Wissen, dass er uns helfen möchte, rein zu werden. Wenn wir zu ihm kommen, kommt Gott uns zu Hilfe, sei es, um uns zu heilen oder um uns die Kraft zu geben, uns jeder Situation zu stellen. In jedem Fall hilft er uns, unsere Lage zu verstehen, wenn wir seinen Willen, nicht den unseren, annehmen. Nichts Schlimmes kann von Gott kommen. Er weiß, was das Beste für uns ist. Vielleicht nimmt er unsere Last nicht sofort von uns. Manchmal kann er, wie bei Alma und dessen Volk, dafür sorgen, dass uns die Last leichter wird. Dank unserer Bündnisse wird die Last letzten Endes von uns genommen werden, entweder in diesem Leben oder bei der heiligen Auferstehung. Der aufrichtige Wunsch, dass sein Wille geschehe, verbunden mit dem Wissen um die Göttlichkeit unseres Erlösers, hilft uns, die Art von Glauben zu entwickeln, die der Aussätzige ausübte, um rein gemacht zu werden. Jesus Christus ist ein Gott der Liebe, ein Gott der Hoffnung, ein Gott der Heilung, ein Gott, der uns segnen möchte und uns helfen möchte, rein zu werden. Das wollte er auch schon, bevor er auf diese Erde kam, als er sich anbot, uns zu retten, wenn wir in Übertretung verfallen. Das wollte er auch schon in Gethsemane, als er unermessliche Schmerzen auf sich nahm, um den qualvollen Preis für die Sünde zu zahlen. Das will er auch heute, wenn er sich vor dem Vater flehentlich für uns einsetzt. Das ist der Grund, warum er uns auch weiterhin auffordert: Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er kann uns heilen und aufrichten, weil er dazu imstande ist. Er nahm alles Leid an Leib und Geist auf sich, auf dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei, damit er uns bei allem helfen und uns heilen und aufrichten kann. Diese von Abinadi zitierten Worte Jesajas drücken es schön und bewegend aus. Gewiss hat er unsere Schmerzen getragen und unsere Leiden auf sich geladen. Er wurde verwundet für unsere Übertretungen, er wurde zerschlagen für unsere Übeltaten. Die Züchtigung um unseres Friedens willen war auf ihm, und durch seine Striemen sind wir geheilt. Der gleiche Gedanke wird auch in diesem Gedicht vermittelt. O Zimmermann von Nazareth, dies Herz zerbrochen ist vor Gram, dies Leben gänzlich ist zerstört. Kannst du es heilen, Zimmermann? Und schon verwebt die güt'ge Hand das eigene Leben rein und schön, mit unserem Leben Band um Band und gänzlich neu wir vor ihm stehen. Das Herz zerbrochen, Glaube, Glück und Hoffnung, die es einst belebt, form daraus ein vollkommenes Stück, O Zimmermann von Nazareth. Sollten Sie den Eindruck haben, in irgendeiner Form nicht rein zu sein, gebrochen zu sein, versichere ich Ihnen, dass Sie reingemacht und geheilt werden können, weil er sie liebt. Vertrauen Sie darauf, dass vom Erretter nichts Schlechtes ausgehen kann. Da er hinabgefahren ist unter alles, hat er ermöglicht, dass in unserem Leben alles, was gebrochen ist, wieder repariert wird. Und so können wir uns mit Gott versöhnen. Durch ihn kann alles versöhnt werden, sowohl das, was auf Erden ist, als auch das, was im Himmel ist. Denn er hat Frieden gestiftet am Kreuz durch sein Blut. Kommen wir zu Christus, unternehmen wir alle die dazu notwendigen Schritte. Möge unsere Haltung dabei in diesen Worten Ausdruck finden. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Dann können wir die heilende Berührung der Hand des Meisters empfangen und den sanften Widerhall seiner Stimme hören. Ich will, werde rein. Der Erretter ist ein Gott, dem wir vertrauen können. Er ist der Christus, der Gesalbte, der Messias, für den ich Zeugnis gebe in seinem heiligen Namen. Ja, im Namen Jesu Christi. Amen.
Mein heutiger Rat richtet sich natürlich an alle. Doch vor allem wende ich mich an euch, die heranwachsende Generation, an die PV-Kinder, die jungen Männer und die jungen Damen. Präsident Russell M. Nelson, der Prophet des Herrn für unsere Zeit, hat euch sehr lieb. So sehr, dass er letztes Jahr bei einer Andacht für Jugendliche in aller Welt mit dem Titel Hoffnung Israels eigens zu euch gesprochen hat. So wie gestern bezeichnet Präsident Nelson oft genauso als Hoffnung Israels die heranwachsende Generation und die Zukunft der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi. Meine jungen Freunde, ich möchte euch zunächst zwei Geschichten aus meiner Familie erzählen. Vor Jahren kam ich eines Tages von der Arbeit nach Hause und wunderte mich, als ich überall weiße Farbkleckse vorfand. Auf dem Boden, am Garagentor und an unserem roten Backsteinhaus. Ich untersuchte sie näher und entdeckte, dass die Farbe noch feucht war. Eine Farbspur führte nach hinten in den Garten und der folgte ich. Dort jagte mein 5-jähriger Sohn mit einem Farbpinsel in der Hand unserem Hund hinterher. Unser wunderschöner schwarzer Labrador war zur Hälfte weiß bespritzt. »Was machst du denn da?« fragte ich ziemlich energisch. Mein Sohn blieb stehen, schaute mich an, schaute den Hund an, dann den Pinsel, von dem weiße Farbe tropfte, und sagte, »Ich möchte doch bloß, dass er so aussieht wie die schwarz-weiß gefleckten Hunde in dem Film. Du weißt schon, die 101 Dalmatiner.« Ich mochte unseren Hund sehr, ich fand ihn vollkommen. Aber mein Sohn war an diesem Tag offenbar anderer Ansicht. Die zweite Geschichte handelt von Großonkel Grover, der weit entfernt von der Stadt draußen auf dem Land lebte. Onkel Grover war schon sehr alt. Wir wollten, dass unsere Söhne ihn noch kennenlernten. Also machten wir uns eines Nachmittags auf die lange Fahrt zu seinem kleinen Häuschen. Wir saßen drinnen und plauderten und er sah zum ersten Mal unsere Söhne. Schon bald wollten die beiden Jungs, sie waren damals vielleicht 5 und 6 Jahre alt, zum Spielen nach draußen gehen. Onkel Grover hörte ihre Bitte und beugte sich zu ihnen hinunter. Sein Gesicht war so zerfurcht und kam ihnen so fremd vor, dass die Jungs sich ein wenig fürchteten. Mit seiner rauen Stimme brummte er ihnen zu, »Seid vorsichtig!« Draußen gibt es viele Stinktiere. Als Lisa und ich das hörten, waren wir mehr als erschrocken. Wir machten uns Sorgen, dass ein Stinktier sie ansprüht. Die Jungs gingen dann schon bald zum Spielen nach draußen und wir unterhielten uns drinnen weiter. Später im Auto fragte ich die Jungs, und, habt ihr ein Stinktier gesehen? Einer antwortete, nein, Stinktier haben wir keines gesehen, aber eine schwarze Miezekatze mit einem weißen Streifen auf dem Rücken. Solche Geschichten über arglose Kinder, die erst etwas über das wirkliche Leben lernen müssen, bringen uns zum Schmunzeln. Aber sie verdeutlichen auch einen tiefgründigen Gedanken. In der ersten Geschichte hatte unser kleiner Sohn ein Haustier, das eigentlich ganz hübsch war, nahm aber trotzdem einen Farbeimer und einen Pinsel zur Hand und beschloss, seine eigenen Vorstellungen wahr werden zu lassen. In der zweiten Geschichte schwebte unsere Jungs in seliger Ahnungslosigkeit im Hinblick auf die unappetitliche Bedrohung, die von einem Stinktier ausgeht. Sie liefen Gefahr, in eine missliche Lage zu geraten, weil sie das, was sie gesehen hatten, nicht richtig zuordnen konnten. Bei diesen Verwechslungsgeschichten wurde jeweils das Echte als etwas anderes wahrgenommen. In beiden Fällen waren die Auswirkungen eher unbedeutend. Heute jedoch ringen viele in weitaus größerem Ausmaß mit demselben Problem. Sie können etwas entweder nicht so sehen, wie es in Wahrheit ist, oder sind mit dem Echten unzufrieden und wollen es irgendwie ummodeln. Außerdem sind in der heutigen Zeit Kräfte am Werk, die uns absichtlich von unbestreitbaren Wahrheiten abbringen möchten. Solche Täuschungen und Lügen gehen weit über ein harmloses Missverständnis hinaus und die Folgen sind nicht unbedeutend, sondern oft schlimm. Der Satan, der Vater aller Lügen und der Meistertäuscher, will uns dazu bringen, das, was wahrhaftig so ist, anzuzweifeln und ewige Wahrheiten entweder auszuklammern oder sie durch etwas zu ersetzen, was uns eher zusagt. Darum führt er Krieg mit den Heiligen Gottes und schmiedet schon seit Jahrtausenden Pläne und übt sich darin, Gottes Kinder dazu zu bringen, dass sie Gutes für Böse und Böses für Gut halten. Er ist bekannt dafür, dass er Menschen davon überzeugen kann, ein Stinktier sei bloß ein Kätzchen. Oder ein bisschen Farbe macht aus einem Labrador einen Dalmatiner. Betrachten wir nun in den Schriften ein Beispiel für diesen Grundsatz. Einst war nämlich Mose, der Prophet des Herrn, mit genau diesem Sachverhalt konfrontiert. Als Mose auf einen überaus hohen Berg entrückt wurde, sah er Gott von Angesicht zu Angesicht und redete mit ihm. Gott machte Mose dessen ewige Identität bewusst. Und obwohl Mose sterblich und unvollkommen war, sagte Gott ihm, er sei im Ebenbild meines einzig Gezeugten und mein einzig Gezeugter ist der Erretter. In dieser herrlichen Vision sah Mose Gott und er erfuhr auch etwas Wichtiges über sich selbst. Er war zwar sterblich, doch ein Sohn Gottes. Hört aufmerksam zu, was am Ende dieser wundervollen Vision geschieht. Und es begab sich, da kam der Satan, ihn zu versuchen, nämlich, Mose, Menschensohn, bete mich an. Mose entgegnete unerschrocken, wer bist du? Denn siehe, ich bin ein Sohn Gottes, im Ebenbild seines Einziggezeugten. Und wo ist deine Herrlichkeit, dass ich dich anbeten sollte? Im Grunde sagte Mose, du kannst mich nicht täuschen, denn ich weiß, wer ich bin. Ich bin im Ebenbild Gottes erschaffen. Du hingegen hast sein Licht und seine Herrlichkeit nicht. Warum also sollte ich dich anbeten oder mich von dir täuschen lassen? Achtet jetzt darauf, was Mose anschließend sagt. Er erklärt, geh hinweg, Satan. Täusche mich nicht. Aus diesem Machtwort des Mose, das er der Versuchung durch den Widersacher entgegensetzte, können wir viel lernen. Und ich bitte euch, bei Versuchungen auf dieselbe Art und Weise zu reagieren. Sprecht ein Machtwort und befehlt dem Feind eurer Seele, geh weg. Du hast keine Herrlichkeit. Versuche mich nicht. Belüge mich nicht, denn ich weiß, wer ich bin, ein Kind Gottes. Ich werde meinen Gott immer um Hilfe bitten. Der Widersacher lässt jedoch nicht so leicht von seiner zerstörerischen Absicht ab, uns zu täuschen und hinabzuziehen. Jedenfalls hat er bei Mose nicht gleich aufgegeben, sondern wollte ihn dazu bringen, seine ewige Identität zu vergessen. Wie ein Kind in einem Wutanfall schrie der Satan mit lauter Stimme und tobte auf der Erde und gebot nämlich, ich bin der einzig Gezeugte, bete mich an. Sehen wir uns das mal näher an. Was behauptet er da gerade? Ich bin der einzig Gezeugte, bete mich an. Der Meistertäuscher sagt damit eigentlich, keine Sorge, ich tue dir nichts, ich bin doch gar kein Stinktier, sondern bloß ein liebes, schwarz-weiß gestreiftes Miezekätzchen. Mose rief daraufhin Gott an und empfing etwas von seiner göttlichen Kraft. Der Widersacher tobte zwar, die Erde bebte, doch Mose ließ sich nicht beirren. Seine Worte klangen bestimmt und eindeutig. Weiche von mir, Satan, verkündete er, denn allein diesen einen Gott werde ich anbeten, nämlich den Gott der Herrlichkeit. Schließlich wich er hinweg aus der Gegenwart des Mose. Nachdem der Herr dann erschienen war und Mose wegen seines Gehorsams gesegnet hatte, verkündete er, gesegnet bist du, Mose, denn du wirst stärker gemacht werden als viele Wasser. Und siehe, ich bin mit dir, ja, bis ans Ende deiner Tage. Der Widerstand, den Mose dem Widersacher entgegensetzte, ist ein anschauliches und aufschlussreiches Beispiel für jeden von uns, wo immer wir im Leben stehen mögen. Es ist eine machtvolle Botschaft an jeden Einzelnen von euch, damit ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr euch zu täuschen versucht. Denn wie Mose wurde euch allen das Geschenk göttlicher Hilfe gemacht. Wo findet ihr, so wie damals Mose, diese Hilfe vom Himmel, sodass ihr euch nicht täuschen lasst oder gar der Versuchung erliegt? Der Herr selbst hat unmissverständlich bekräftigt, wer in dieser Evangeliumszeit ein solcher Kanal göttlicher Hilfe ist, als er verkündete, darum habe ich, der Herr, der das Unheil kennt, das über die Bewohner der Erde kommen soll, meinen Knecht Joseph Smith Jr. aufgerufen und aus dem Himmel zu ihm gesprochen und ihm Gebote gegeben. Mit einfacheren Worten könnte man sagen, der Herr, der ja das Ende von Anfang an weiß, kennt die ungewöhnlichen Schwierigkeiten, die wir heute erleben. Deshalb hat er uns einen Weg bereitet, wie wir den Herausforderungen und Versuchungen, von denen viele eine unmittelbare Folge der Täuschungen und Angriffe des Widersachers sind, widerstehen können. Es geht ganz einfach. Durch seine Diener spricht Gott zu uns, seinen Kindern, und gibt uns Gebote. Wir könnten die Stelle, die ich soeben zitiert habe, umformulieren und sagen: Ich, der Herr, habe meinen Knecht, Präsident Russell M. Nelson, aufgerufen und aus dem Himmel zu ihm gesprochen und ihm Gebote gegeben. Ist das nicht eine herrliche Wahrheit? Ich gebe feierlich Zeugnis, dass der Herr wirklich und wahrhaftig aus dem Himmel mit Joseph Smith gesprochen hat, angefangen bei der großartigen ersten Vision. Und in der heutigen Zeit spricht er zu Präsident Nelson. Ich bezeuge, dass Gott in vergangenen Zeitaltern mit Propheten gesprochen und ihnen Gebote gegeben hat, die seinen Kindern in diesem Leben Freude und im nächsten Leben Herrlichkeit bringen sollen. Auch heute gibt Gott unserem lebenden Propheten Gebote. Beispiele gibt es genug. Ein eher in das Zuhause verlagerter Evangeliumsunterricht, der von dem in der Kirche begleitet wird. Das Betreuen anstelle des Heim- und Besuchslehrens. Änderungen an den Verfahrensweisen im Tempel und den Tempelverordnungen sowie das neue Programm für Kinder und Jugendliche. Ich staune über die Güte und das Mitgefühl des liebevollen Vaters im Himmel und seines Sohnes Jesus Christus, der die Kirche des Erretters erneut auf Erden wiederhergestellt und in unseren Tagen einen Propheten berufen hat. Die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi wirkt den schweren Zeiten entgegen und bringt die Fülle der Zeiten. Unser Gehorsam gegenüber den Geboten, die unserem Propheten gegeben werden, entscheidet nicht nur darüber, ob wir dem Einfluss des Täuschers entgehen, sondern auch, ob wir anhaltende Freude und Glück erleben. Die göttliche Formel ist ziemlich einfach. Rechtschaffenheit, also Gehorsam gegenüber den Geboten, bringt Segnungen mit sich. Und Segnungen bringen Glück oder Freude in unser Leben. Auf dieselbe Art, wie der Widersacher versucht hat, Mose zu täuschen, versucht er auch, euch hineinzulegen. Er tut seit jeher so, als sei er etwas, was er gar nicht ist. Und er versucht seit jeher zu verbergen, wer er wirklich ist. Er behauptet, Gehorsam raube euch die Lebensfreude und mache euch unglücklich. Fallen euch dazu einige seiner Täuschungsmanöver ein? Beispielsweise verschleiert er die schädlichen Folgen, die Drogen und Alkohol auslösen können, und behauptet stattdessen, dass sie Vergnügen bereiten. Er überflutet uns mit vielfältigen negativen Erscheinungen, wie sie in den sozialen Medien vorkommen, darunter unzulässige Vergleiche und Idealvorstellungen von der Realität. Außerdem verhüllt er weitere finstere, schädliche Inhalte, die im Internet zu finden sind, beispielsweise Pornografie, offene Angriffe auf andere durch Cybermobbing oder Fehlinformationen, die in uns Zweifel und Angst auslösen. Listig flüstert er: Folgt mir und ihr werdet bestimmt glücklich. Die Worte, die vor vielen Jahrhunderten von einem Propheten aus dem Buch Mormon niedergeschrieben wurden, treffen insbesondere auf unsere Zeit zu. Schlecht zu sein hat noch nie glücklich gemacht. Mögen wir die Täuschungen des Satans als das entlarven, was sie sind. Mögen wir seinen Lügen und Einflüssen widerstehen und sie enttarnen, denn er trachtet danach, unsere Seele zu vernichten und uns unserer gegenwärtigen Freude und unserer künftigen Herrlichkeit zu berauben. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir müssen weiterhin treu und wachsam sein, denn nur dann können wir die Wahrheit erkennen und die Stimme des Herrn durch seine Diener vernehmen. Denn der Geist spricht die Wahrheit und lügt nicht. Diese Dinge werden uns klar kundgetan zur Errettung unserer Seele. Denn Gott hat sie auch zu den Propheten vor Alters gesprochen. Wir sind die Heiligen des allmächtigen Gottes, die Hoffnung Israels. Geraten wir ins Wanken? Weichen wir dann vom Gefecht? Nein! Gott zugewandt, Aug, Herz und Hand, standhaft und treu, sei stets unser Stand. Ich lege mein Zeugnis ab für den Heiligen Israels, ja, für den Namen Jesus Christus. Ich gebe Zeugnis für seine treue Liebe, die Wahrheit und das Glück, die durch sein unbegrenztes und ewiges Opfer möglich sind. Wenn wir seinen Geboten gehorchen, werden wir stets auf dem rechten Weg geführt und lassen uns nicht täuschen. Im heiligen Namen unseres Erretters, Jesus Christus. Amen.
We are grateful.
Wir danken dem Tabernakelchor am Tempelplatz für die schöne Musik am heutigen Vormittag. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied »Treu in dem Glauben«. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser lieber Prophet, Präsident Russell M. Nelson. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Love Divine, All Loves Excelling«. Das Schlussgebet spricht dann Schwester Becky Craven, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen. Meine lieben Brüder und Schwestern, danke für alles, was Sie unternehmen, um Israel auf beiden Seiten des Schleiers zu sammeln, Ihre Familie zu stärken und den Bedürftigen zu helfen. Danke, dass Sie wie wahre Nachfolger Jesu Christi leben. Sie kennen und schätzen seine beiden großen Gebote, dass wir Gott und unseren Nächsten lieben sollen, und befolgen sie gern. In den vergangenen 6 Monaten haben meine Frau und ich tausende Mitglieder getroffen, als wir in Mittel- und Südamerika, auf den Inseln im Pazifik und in etlichen Orten in den Vereinigten Staaten waren. Auf diesen Reisen hoffen wir, ihren Glauben zu stärken. Doch bei einer jeden Reise wurde auch unser Glaube von den Mitgliedern und Freunden, die wir besucht haben, gestärkt. Ich möchte gern von 3 besonderen Erlebnissen aus der jüngsten Zeit berichten. Im Mai reisten meine Frau und ich zusammen mit Elder Garrett Wegong und dessen Frau Susan in den Südpazifikraum. Als wir in Auckland in Neuseeland waren, hatten wir die Ehre, Imame von 2 Moscheen in Christchurch zu treffen, in denen 2 Monate zuvor unschuldige Gläubige bei einer grausamen Gewalttat niedergeschossen worden waren. Wir bekundeten diesen Brüdern eines anderen Glaubens unser Beileid und bekräftigten unsere Entschlossenheit, die Religionsfreiheit zu achten. Wir boten auch die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern sowie bescheidene finanzielle Mittel für den Wiederaufbau ihrer Moscheen an. Das Treffen mit diesen muslimischen Geistlichen war getragen von brüderlicher Zuneigung. Im August trafen meine Frau und ich zusammen mit Elder Quentin L. Cook und dessen Frau Mary ein paar Leute in Buenos Aires in Argentinien. Die meisten von ihnen gehörten nicht unserer Kirche an. Ihr Leben hat sich komplett verändert, seit sie über unsere Latter-day Saint Charities einen Rollstuhl erhalten haben. Es war eine Freude zu hören, wie begeistert sie von ihrer neu gewonnenen Mobilität berichteten. Ein 3. besonderes Erlebnis ereignete sich erst vor ein paar Wochen hier in Salt Lake City. Zu meinem Geburtstag erhielt ich einen ganz besonderen Brief von einem 14-jährigen Mädchen. Ich nenne sie Mary. Mary schrieb mir, was wir beide gemeinsam haben. Ich zitiere: Sie haben 10 Kinder, wir haben 10 Kinder. Sie sprechen Mandarin. 7 Kinder in meiner Familie, darunter auch ich, wurden aus China adoptiert. Also ist Mandarin unsere Muttersprache. Sie sind ein Herzchirurg. Meine Schwester hatte 2 Operationen am offenen Herzen. Sie finden 2 Stunden Kirche toll. Wir finden 2 Stunden Kirche toll. Sie haben ein absolutes Gehör. Mein Bruder hat auch ein absolutes Gehör. Er ist blind, so wie ich. Zitat Ende. Marys Worte berührten mich zutiefst, denn ich erkannte nicht nur, was für ein großartiger Geist in ihr steckt, sondern auch, wie opferbereit ihre Eltern sind. Heilige der letzten Tage achten, so wie auch andere Nachfolger Jesu Christi, immer auf Gelegenheiten, wie man anderen helfen, sie aufbauen und ihnen Liebe erweisen kann. Wer zum Volk des Herrn gezählt werden möchte, ist willens, des anderen Last zu tragen, mit den Trauernden zu trauern und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen. Er ist wahrhaft bemüht, die beiden wichtigsten Gebote zu halten. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, wendet er unser Herz dem Wohlergehen anderer zu. Das ist ein schöner, rechtschaffener Kreislauf. Man kann gar nicht ermessen, wie viel die Heiligen der letzten Tage überall auf der Welt Tag für Tag, Jahr für Jahr für andere tun. Aber man kann sehr wohl ermessen, wie viel Gutes die Kirche als Organisation für Männer und Frauen, Jungen und Mädchen leistet, die gerade Hilfe brauchen. Die humanitäre Hilfe der Kirche begann im Jahr 1984. Damals wurde ein kirchenweiter Fastentag ausgerufen. Mit dem Geld sollte Menschen in Ostafrika geholfen werden, die unter einer verheerenden Dürre litten. An diesem einen Fastentag kamen 6,4 Millionen Dollar zusammen. Dann wurden Elder M. Russell Ballard und Bruder Glenn L. Pace nach Äthiopien geschickt, um dort festzustellen, wie diese heiligen Gelder am besten eingesetzt werden konnten. Diese Aktion war die Geburtsstunde der Organisation, die später als Latter-day Saint Charities bekannt wurde. Seit damals haben die Latter-day Saint Charities Hilfeleistungen im Wert von mehr als 2 Milliarden Dollar für Bedürftige in aller Welt bereitgestellt. Diese Hilfe steht jedem zur Verfügung, unabhängig von Religionszugehörigkeit, Nationalität, Ethnie, sexueller Orientierung, Geschlecht oder politischer Überzeugung. Und das ist nicht alles. Um bedrängte Mitglieder der Kirche des Herrn zu unterstützen, befolgen wir von ganzem Herzen das alte Gesetz des Fastens. Um denen zu helfen, die Hunger leiden, fasten wir. Dafür verzichten wir jeden Monat einen Tag auf Nahrung und spenden den dadurch gesparten Betrag oder auch mehr für die Bedürftigen. Ich werde nie vergessen, wie ich 1986 das erste Mal in Westafrika war. Die Mitglieder strömten in Scharen in unsere Versammlungen. Obwohl sie materiell nur sehr wenig besaßen, kamen die meisten in makellos weißer Kleidung. Ich fragte den Pfahlpräsidenten, wie er für die Mitglieder sorgte, die nur so wenig hatten. Er antwortete, dass die Bischöfe ihre Mitglieder gut kannten. Wenn sich jemand 2 Mahlzeiten am Tag leisten konnte, brauchte er keine Hilfe. Doch wenn sich jemand, auch wenn die Familie mithalf, nur eine oder gar keine Mahlzeit leisten konnte, half der Bischof mit Geld aus dem Fastopfer. Dann sagte er noch etwas Bemerkenswertes. Für gewöhnlich hatten sie mehr Fastopferspenden als Ausgaben. Was von den Spenden übrig blieb, wurde anderswohin geschickt, wo die Leute noch größere Not litten. Diese standhaften afrikanischen Heiligen haben mir etwas sehr Wichtiges über die Macht des Gesetzes des Fastens und die Einstellung dazu beigebracht. Als Mitglieder der Kirche fühlen wir uns mit denen verbunden, die auf irgendeine Weise leiden. Als Söhne und Töchter Gottes sind wir alle Brüder und Schwestern. Wir befolgen eine Ermahnung aus dem Alten Testament. Du sollst deinem notleidenden und armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen. Wir bemühen uns ebenfalls, die Worte des Herrn Jesus Christus zu befolgen, die in Matthäus Kapitel 25 stehen. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich möchte nur ein paar Beispiele anführen, inwiefern die Kirche sich an diese Worte des Erretters hält. Als Beitrag, um dem Hunger abzuhelfen, betreibt die Kirche 124 Vorratshäuser des Bischofs in aller Welt. Auf diesem Wege werden jedes Jahr etwa 400.000 Lebensmittelbestellungen an Bedürftige ausgegeben. Wo es kein Vorratshaus gibt, stellen Bischöfe und Zweigpräsidenten mithilfe von Fastopfergeldern Lebensmittel und andere benötigte Artikel für bedürftige Mitglieder zur Verfügung. Doch der Hunger ist auch außerhalb der Kirche ein Problem und nimmt überall in der Welt immer mehr zu. Nach einem aktuellen UN-Bericht gibt es inzwischen mehr als 820 Millionen unterernährte Menschen auf der Welt. Mit anderen Worten, fast jeder neunte Bewohner unserer Erde. Was für eine ernüchternde Statistik. Wir sind so dankbar für Ihre Spenden. Dank Ihrer Großzügigkeit, die von Herzen kommt, erhalten Millionen in aller Welt dringend benötigte Nahrung, Kleidung, Notunterkünfte, Rollstühle, Medikamente, Trinkwasser und weiteres mehr. Viele Krankheiten werden durch verunreinigtes Wasser verursacht. Bis heute hat die humanitäre Hilfe der Kirche dazu beigetragen, dass hunderte Ortschaften in 76 Ländern sauberes Wasser haben. Ein Projekt in Luputa in der Demokratischen Republik Kongo ist dafür ein gutes Beispiel. Die Stadt hat mehr als 100.000 Einwohner, aber es gibt kein fließendes Wasser. Die Bewohner mussten lange Wege zu Trinkwasserquellen zurücklegen. 29 Kilometer entfernt wurde im Gebirge eine Quelle entdeckt, doch die Bewohner der Stadt konnten sie nicht regelmäßig nutzen. Als unsere Missionare im humanitären Dienst davon erfuhren, stellten sie in Zusammenarbeit mit den Behörden in Luputa das nötige Material für eine Wasserleitung zwischen Quelle und Stadt bereit und bildeten Arbeiter aus. Die Leute aus Luputa hoben 3 Jahre lang einen Graben von 1 Meter Tiefe aus, quer durch Gestein und Urwald. Dank der Zusammenarbeit kam schließlich der herrliche Tag, an dem alle im Ort frisches, sauberes Wasser hatten. Die Kirche hilft auch Menschen, die infolge von inneren Unruhen, Naturkatastrophen oder religiöser Verfolgung auf der Flucht sind. Über 70 Millionen Menschen haben inzwischen schon ihr Zuhause verloren. Allein im Jahr 2018 hat die Kirche Hilfsgüter für Flüchtlinge in 56 Ländern gespendet. Außerdem leisten Mitglieder der Kirche ehrenamtliche Arbeit bei der Integration von Flüchtlingen an ihrem neuen Wohnort. Wir danken einem jeden von Ihnen, der sich dafür engagiert, dass sich diese Menschen bei Ihnen einleben können. Jedes Jahr erhalten Niederlassungen von Deseret Industries in den Vereinigten Staaten Unmengen an Kleiderspenden, die dort sortiert werden. Die Bischöfe von umliegenden Gemeinden können bedürftige Mitglieder dorthin schicken, doch der größte Teil der Spenden geht an andere Hilfsorganisationen, die die Kleidung dann irgendwo in der Welt verteilen. Letztes Jahr hat die Kirche über 300.000 Menschen in 35 Ländern eine Augenbehandlung ermöglicht. In 39 Ländern wurden Tausende Mütter und Neugeborene versorgt und über 50.000 Menschen in Dutzenden Ländern erhielten einen Rollstuhl. Es ist weithin bekannt, dass die Kirche zu den ersten gehört, die im Katastrophenfall Hilfe leisten. Noch bevor ein Wirbelsturm ankommt, stellen Führungsbeamte der Kirche und andere dort, wo er erwartet wird, bereits Pläne auf, wie sie die Hilfsgüter verteilen und den Betroffenen ehrenamtlich Hilfe anbieten wollen. Allein im vergangenen Jahr führte die Kirche in aller Welt über 100 Hilfsprojekte für Opfer von Wirbelstürmen, Bränden, Überschwemmungen, Erdbeben und anderen Katastrophen durch. Wenn es möglich ist, ziehen sich die Mitglieder der Kirche die gelben Helping Hands Westen an und strömen den Opfern einer Katastrophe in Scharen zu Hilfe. Diese Unterstützung, die von so vielen von Ihnen geleistet wird, ist Dienen in seiner reinsten Form. Meine lieben Brüder und Schwestern, was ich Ihnen geschildert habe, ist nur ein Bruchteil dessen, was die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, in ihren zunehmenden Bemühungen im Bereich Wohlfahrt und humanitäre Hilfe leistet. Und Sie machen all dies erst möglich. Bei Ihrem beispielhaften Leben, Ihrer Großzügigkeit und Ihrer tatkräftigen Unterstützung ist es kein Wunder, dass viele Vertreter von Behörden auf allen Ebenen Ihre Hilfe loben. Seit ich Präsident der Kirche bin, erlebe ich staunend, wie viele Präsidenten, Premierminister und Botschafter mir von ganzem Herzen für unsere humanitäre Hilfe für ihr Volk danken. Sie bekunden auch Dankbarkeit für die Stärke, die unsere treuen Mitglieder in ihrem Land verleihen, indem sie loyale und engagierte Bürger sind. Ich habe auch gestaunt, als Staatsmänner bei einem Besuch bei der ersten Präsidentschaft ihre Hoffnung geäußert haben, die Kirche möge in ihrem Land Fuß fassen. Warum? Weil sie wissen, dass Heilige der letzten Tage dazu beitragen, die Familie und das Gemeinwesen zu stärken. Und davon profitieren am Ende alle, ganz gleich, wo sie wohnen. Wo auch immer wir zu Hause sind, die Mitglieder der Kirche sind fest davon überzeugt, dass Gott unser Vater ist und dass alle Menschen Brüder sind. Deshalb finden wir unsere größte Freude darin, unseren Brüdern und Schwestern zu helfen, ganz gleich, wo sie auf dieser herrlichen Welt wohnen. Anderen zu helfen, uns bewusst zu bemühen, für andere so viel oder mehr zu tun als für uns selbst, ist unsere Freude. Vor allem dann möchte ich noch ergänzen, wenn es uns nicht so recht passt oder wir dafür über unseren Schatten springen müssen. Nach dem zweiten großen Gebot zu leben, ist der Schlüssel dafür, ein wahrer Jünger Jesu Christi zu werden. Meine lieben Brüder und Schwestern, Sie sind der lebende Beweis für die Früchte, die hervorkommen, wenn man die Lehren Jesu Christi befolgt. Ich danke Ihnen. Ich habe Sie lieb. Ich weiß, dass Gott lebt. Jesus ist der Messias. Seine Kirche ist in diesen, den letzten Tagen wiederhergestellt worden, um ihre gottgegebene Bestimmung zu erfüllen. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Peace in our hearts, thy heart.
Lieber Vater im Himmel, wir lieben dich und deinen Sohn Jesus Christus. Und wir sind so dankbar, dass dein Geist und deine Liebe über uns ausgeschüttet wurde bei dieser Generalkonferenz. Wir sind dankbar für lebende Propheten und ihre Führung, die sie uns geben in dieser, der Kirche deines Sohnes. Wir bitten dich, uns zu helfen, persönliche Offenbarungen zu empfangen, wenn wir uns um andere kümmern und unseren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt dienen. Bitte hilf uns, uns zu helfen, wenn wir uns bemühen, mehr wie Jesus zu werden. Und das ist unser tiefes Gebet im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 189. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.